Was hast du eigentlich gedacht, als du den Joe Biden im Fernsehduell gesehen hast?
Also zuerst hatte ich Mitleid und dann hat sich so eine Gewissheit eingeschlichen, hey, das kommt nicht mehr gut.
Mitleid ist ja wirklich etwas Schlimmes. Ich habe genau das Gleiche gedacht und dann habe ich gedacht, der Trump macht es gar nicht so schlecht.
Willkommen zu 1776 im Amerika-Podcast mit dem Peter Hossli.
Und mit der Nicoletta Cimino. Heute machen wir eine Post-TV-Duell-Analyse.
Ja, weil der Präsident Joe Biden und sein Vorgänger Donald Trump haben sich in der Nacht auf einen Freitag in Atlanta zum ersten TV-Duell getroffen.
Wir haben noch nicht mal Juli, also das ist sehr früh, weil normalerweise finden ja die Fernsehdebatten erst nach dem Labor Day im September statt. Also dann, wenn sich die Amerikaner und die Amerikanerinnen anfangen, für den Wahlkampf zu interessieren.
Der Donald Trump hat es so wollen, er hat eine frühe Debatte wollen, weil er eben wollen zeigen, dass er viel stärker wirkt als sein Gegenspieler, der Joe Biden. Und der Joe Biden, der hat eingewilligt, das so früh zu machen, weil er hat wollen zeigen, dass er eben nicht so schwach ist, wie alle sagen.
Jetzt haben wir die Debatte gesehen und das Verdikt ist eigentlich ganz klar. Die Runde ist eindeutig an Donald Trump gegangen. Und zwar eben nicht nur, weil der Biden schwach war und die niedrig gesteckten Erwartungen ganz klar verfehlt hat, sondern eben auch, weil der Trump hat die Erwartungen eigentlich übertroffen.
Eigentlich schon, ja. Und was man vielleicht noch beim Biden muss sagen, also das ist wirklich nicht ein guter Auftritt gewesen, oder? Also er ist schwach gewesen, er hat schwach geredet, er hat genuschelt, zum Teil ist er verwirrt gewesen, hat so in die Leere geschaut, er hat wirklich sehr, sehr alt gewirkt im Gegensatz zum Trump und die sind ja nicht so weit auseinander beim Alter.
Und beim Fernsehen ist eben das wirklich sehr brutal, weil das Fernsehen ist ein gnadenloses Medium. Es kommt gar nicht so recht darauf an, was jemand sagt, sondern wie er sagt. Und eigentlich hat der Biden schon verloren gehabt, als er reingelaufen ist. Mhm. Er ist wie so ein alter Opa reingelaufen und wenn man dem Trump zugeschaut hat, der ist richtig reinstolziert.
Wie so ein Matador, oder? Ist er einem vorgekommen?
Ja, genau. Und wie du das gesagt hast, durch die ganze Debatte hat er sich eigentlich nie erholt von dem Image, das er am Anfang gelegt hat. Und wenn man zugeschaut hat, hätte man ihm gar nicht recht können zuhören, weil er eben so alt ausgesehen hat.
Der Trump aber eben eine gute Falle gemacht.
Der Trump hat mich wirklich erstaunt, weil der Trump ist eigentlich auch bekannt dafür, dass wenn er am Fernsehen auftritt, dass er gestikuliert, dass er wild ist, dass er versucht, die Moderatoren, Moderatorinnen zu beeinflussen. Und das hat er überhaupt nicht gemacht. Der Trump war eher ruhig, ruhiger als sonst. Gleichzeitig stimmgewaltig. Er hat sich zurückgenommen, er hat sich an alle Regeln gehalten. Und er war eigentlich sehr freundlich zu den beiden Moderatoren.
Aber er hat ganz viele Fragen nicht beantwortet. Das muss man auch sagen, oder? Das ist so eine Masche von ihm. Du stellst ihm eine Frage und er fängt von irgendetwas anderem an zu reden. Also das hat er schon gemacht. Dort war er immer noch der Alte, oder? Er hat sich besser im Griff gehabt, bessere Impulskontrolle. Aber Fragen hat er nicht beantwortet oder ja, ist gar nicht darauf eingegangen oder hat von etwas ganz anderem geredet. Und das ist schon ein bisschen schwach.
Besonders aufgefallen ist mir der Aspekt beim 6. Januar, wo es um den Sturm aufs Kapitol gegangen ist, wo man ihm ja wirklich zu Recht vorwerfen kann, dass er die Demokratie ausschalten wollte. Und dann ist er gefragt worden zu dem, und was hat er gemacht? Er hat einfach gesagt, am 6. Januar sei die USA ein Land gewesen, wo keine Inflation hatte. Es sei die Welt sei eine Welt gewesen, wo es keine Kriege gegeben hat. Also er ist gar nicht auf das eingegangen, sondern hat eigentlich die Talking Points abgegeben, wo man von ihm erwartet und wo er eben wirklich auch stark ist, wo man merkt, dass er ein gutes Gespür hat, einen guten politischen Instinkt und wo er merkt, was die Leute hören wollen.
Ich glaube, das ist im Fall ein Schwachpunkt von dieser Debatte, wie die ist angelegt worden, oder? Es ist auch darauf angelegt, dass quasi beide fast sekündelt wird, dass beide gleich viel Redezeit haben. Und eigentlich müsstest du doch als Journalistin oder als Journalist auf das hinweisen. Hey, aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich habe dir eine Frage gestellt, du hast die nicht beantwortet. Oder Lügen dementieren. Und das ist nicht möglich gewesen. Und dort haben wir auch eine Grenze gesehen von diesem starren, doch sehr starren Format, das ich gefunden habe. Das ist eigentlich nicht so cool. Es gibt nicht so ein gutes Bild ab von uns Journalistinnen und Journalisten, wenn man das dann einfach so laufen lässt.
Das Format war eben darauf angelegt, dass wir zwei Personen haben, die miteinander debattieren. Aber eine Person, nämlich der Joe Biden, ist komplett ausgefallen. Also der Faktencheck, den man von den Journalisten eigentlich erwarten müsste, in diesem Format wäre das beim Joe Biden gewesen. Also all die Sachen, die der Trump gesagt hat, all die Lügen, die er vor sich gegeben hat, und das sind ein paar Dutzend gewesen, die hätte eigentlich den Biden müssen kontaktieren oder hätte sie müssen angreifen, aber er ist nicht dazu im Stand gewesen. Und ein Komiker, der Bill Maher, hat darüber eigentlich einen guten Witz gemacht. Er hat gesagt, der Trump hätte so viel können lügen, weil der Joe Biden in dieser Debatte gar nicht teilgenommen hat.
Das ist böse, aber sehr wahr.
Und eben wegen diesen Lügen, das ist, finde ich, ein interessanter Aspekt. Die Faktenchecker haben ja dann nach dieser Debatte sehr schnell darauf hingewiesen, verdienstvoll, und das ist schon ganz wichtig, dass man das macht. Aber in den Augen der Anhängerinnen und Anhänger tut eben der Trump nicht lügen, sondern er tut unbequeme Worte sagen. Mhm. Und das ist eben noch verrückt, wenn man die Figur anschaut. Oder er spricht Sachen an, die auf der Seite der Demokraten eben nicht so angesprochen werden, wie die Inflation, wie Kriege auf der Welt oder eben auch, was an den Grenzen passiert.
Also eben, die Frage ist natürlich jetzt, was das für Folgen hat, der Auftritt. Man kann sagen, bei den Demokraten ist Panik ausgebrochen, schon kurz nachdem die Debatte fertig war. Das hat man sehr schön in den sozialen Medien gesehen, wie sich die alle zu Wort gemeldet haben. Die Mariah Shriver, das ist eine Frau, die zum Kennedy-Clan gehört, die hat auf X geschrieben, eben, dass quasi die Panik jetzt da ist, dass Panik ist ausgebrochen. Es gibt sehr viele Leute, die finden, hey, der Biden, der muss sich zurückziehen.
Und er selber denkt natürlich etwas ganz anderes, weil schon am Tag nach der Debatte hat er in Raleigh in North Carolina einen Auftritt gehabt, an einer Wahlkampfveranstaltung. Und dort hat er gesagt, ja, er sei sicher nicht mehr so ein guter Debatter, wie er das früher gewesen sei, und er sei nicht mehr so leichtfüßig auf den Beinen, aber er möchte die Wahl gewinnen. Und vorgestellt worden ist er von seiner Frau, der Jill Biden, die ihn richtig gehend angetrieben hat. Und ehrlich gesagt, mich hat das recht befremdet, was die Frau mit ihrem Mann macht.
Mhm. Es ist schon befremdend, wenn man zuschaut. Also, sie hat fast mit dem Gerät, wie irgendwo ist es verglichen worden, wie eine Kindergartenlehrerin, die zum Kindergartenschüler redet, die etwas Gutes gemacht hat. Sie hat irgendwann mal so gesagt, ja, du hast alle Fragen beantwortet. Also etwas so ein bisschen, etwas Bemutterndes fast, was ja eigentlich jetzt nicht so sexy ist bei einem Paar, oder? Wenn einer, der eigentlich der mächtigste Mann der Welt ist und dann so eben fast umgeführt wird, habe ich schwierig gefunden. Und ich finde, die ganze Szene, nicht nur sie, auch so sein engen Umfeld, das ist so, die sind so im, wie man in Amerika sagt, im Lululand, oder? Die machen sich so Illusionen machen, irgendwie, was das jetzt eigentlich war. Die sind wirklich so ein bisschen, ja, die machen sich etwas vor.
Also ganz besonders war auch die Reaktion von Barack Obama. Und zwar hat er sehr lang gewartet, also ich glaube etwa fast 15 Stunden, bis er etwas twittert hat. Und dann hat er auch so recht paternalistisch twittert, ja, er hat auch mal einen schlechten Tag gehabt in einer Debatte, aber der Joe Biden ist eigentlich immer noch der, der sich wirklich um die Leute kümmert und um ihre Probleme. Als ob der Barack Obama sich um die Probleme der Leute kümmert.
Gut, das ist noch zu Ende, aber es ist wirklich auch ein Fakt, dass er einfach den Joe Biden einen Auftritt hatte, wo du musst sagen, das ist wie vorbei, oder? Das ist einfach vorbei. Das kannst du nicht. Du kannst nicht so einen Job machen, wenn du so zu weg bist. Das ist fast fahrlässig, dass man das überhaupt, nein, es ist nicht fast, es ist fahrlässig, dass man es überhaupt irgendwie in Betracht zieht. Das ist schlecht für das Land, das ist schlecht für die Partei, es ist eigentlich schlecht für alles. Also, die beiden klammern sich jetzt an die Kandidatur. Es werden aber natürlich schon Namen umgereicht. Wir haben ja im letzten Podcast auch schon darüber geredet. Wir haben geredet von der Gouverneurin von Michigan, der Gretchen Whitmer. Und dann gibt es ja noch den kalifornischen Gouverneur, den Gavin Newsom.
Dazu kommt noch der amerikanische Verkehrsminister, der Pete Buttigieg. Und der hat ja schon mal Präsident werden bei den letzten Wahlen. Dort ist er aber in den Vorwahlen gegen den beiden unterlegen. Ich glaube nicht, dass eine von diesen drei Personen jetzt eine Chance hat. Ich glaube eher, dass sie schon ein bisschen auf 2028 schillen, also in 4 Jahren, wenn der Donald Trump nicht mehr kandidieren kann.
Weil es eine Amtszeitbeschränkung hat, oder?
Genau, jeder Präsident kann 2 Amtsperioden an 4 Jahre machen. Und wir erinnern uns, der Donald Trump hätte schon eine gehabt.
Es ist ja so, wenn Sie jetzt antreten würden, Sie wären ja wie die zweite Wahl eigentlich in der öffentlichen Meinung. Also weißt, du könntest dann schon sagen, du könntest dich zwar so positionieren im Stil von, ich komme jetzt und rette die Partei aus dem Schlamassel mit dem sehr alten Präsident, der jetzt hier wieder Präsident werden will, aber eigentlich bist du ja einfach die zweite Wahl.
Und was ich noch verrückt finde, ist, dass eigentlich niemand über Kamala Harris redet. Und das ist die Vizepräsidentin von Joe Biden, eigentlich die natürliche Thronfolgerin, wenn man so denkt. Aber in den letzten 4 Jahren hat man schon gemerkt, dass Kamala Harris nicht so verbunden ist mit den Wählerinnen und den Wählern.
Also wenn man jetzt die Namen, die hier kursieren, anschaut, muss man sagen, am ehesten hat auch Gretchen Whitmer eine Chance, oder? Sie kommt aus einem Swing State, aus Michigan im mittleren Westen, also eigentlich dort, wo die Wahlen auch entschieden werden. Und im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Newsom, der ja aus Kalifornien kommt, ist sie auch eher noch jemand, der die Leute auch kennt, die dann schlussendlich die Wahl entscheiden.
Ja, und der Newsom ist, wie du gesagt hast, aus Kalifornien und hat natürlich eher einen schwierigen Stand gegen den Trump, weil er eben so ein Westküstenmann ist. Und das finde ich schon das Interessante, dass der Trump als New Yorker, wo ein Teil ist von der liberalen Elite, wenn man seine Geschichte anschaut, dass der tatsächlich so einen politischen Instinkt hat, dass er weiss, was die Menschen besorgt und was sie interessiert, wo im Mittleren Westen leben, und dort wird letztendlich die Wahl entschieden.
Wir haben ja schon mal über die Trump-Nostalgie geredet, die sich da ein bisschen breit macht in den USA, dass sich die Menschen so ein bisschen zurücksehnen an die Jahre unter Donald Trump. Schwer vorstellbar vielleicht, aber das ist es so. Es war auch eine Zeit, in der die Wirtschaft, deren ist es gut gegangen, die hat brummt. Es hat wenig Inflation gegeben und es hat vor allem auch keine Kriege auf der Welt.
Und natürlich kann der Trump nicht einfach sagen, das sei wegen ihm so gewesen. Aber die Menschen, die jetzt leben, die merken halt, dass die Lebensmittel teuer geworden sind, dass das Benzin teuer geworden ist und dass es überall Krieg gibt. Und das hat es unter Donald Trump nicht gegeben.
Vielleicht hat ja die Nostalgie auch damit zu tun, dass es eben bei den Demokraten selber irgendwie für viele Leute, glaube ich, schwieriger ist worden, sich wirklich zu identifizieren mit dieser Partei. Es hat eine Bewegung nach sehr links aussen gegeben in den letzten Jahren. Der Linkflügel ist stärker geworden. Kann man auch vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum das vielleicht jemand, der vorher vielleicht noch so die gemässigten Demokraten hat gewählt, jetzt irgendwie so findet, das hat jetzt wirklich nicht mehr so viel mit mir zu tun, oder?
Ja, unter Bill Clinton ist das wirklich eine zentristische Partei gewesen. Und das Dach ist immer grösser geworden. Man müsste sich mal vorstellen, das ist wie, wenn ein FDPler zusammen mit einem ganz links aussen Juso müsste in der gleichen Partei sein und den gleichen Kandidat wählen. Also, das ist ja so breit geworden. Das hat sich ja das Jahr vor allem auch gezeigt in der ganzen Diskussion um Israel herum, wo die alten Demokraten ganz klar treu gewesen sind zu Israel und der linke Flügel, der lehnt Israel ab und sagt auch, die USA soll Israel nicht mehr unterstützen.
Ich wäre ja der Bill Clinton in der Schweiz ein FDPler gewesen. Vielleicht sogar vom rechten Flügel, oder?
Er hat ja die Wahl auch mit einem Slogan gewonnen, wo bis heute bekannt ist, it's the economy, stupid. Also, es geht um die Wirtschaft und er hat sich wirklich um die Sorgen der richtigen Menschen kümmert und viel weniger um die Sorgen der Leute, die in New York sind oder in Kalifornien und dort Matcha Latte schlürfen.
Schauen wir jetzt, wie es weitergeht. Der Zeitplan, der ist sehr eng getaktet. Falls jetzt Demokraten wirklich den Joe Biden nicht aufstellen wollen, also falls sie ihn austauschen mit einem anderen Kandidat oder einer Kandidatin, dann müssen sie es vermutlich schon sehr bald machen, oder? Also das müsste jetzt in den nächsten Wochen passieren.
Ja, oder vielleicht im nächsten Monat. Ich glaube, sie warten noch ab, was am 11. Juli passiert. Also wenn das Strafmass festgesetzt wird für Donald Trump für seine Verurteilung. Er ist ein verurteilter Straftäter. Und wenn er nicht ins Gefängnis muss, dann werden sicher an den Parteitag der Republikaner abwarten, weil das tut so viel Luft aus dem Raum raussaugen. Da geht es dann wirklich um die Republikaner. Und wenn der mal fertig ist, dann geht es um die Demokraten. Und dann haben sie einen Monat Zeit, bis sie zu ihrem Parteitag allenfalls einen neuen Kandidat oder eine neue Kandidatin aus dem Hut rauszaubern.
Aber weißt, können sie sich das überhaupt leisten, Demokraten? Also, es ist ja wirklich eine blöde Situation. Entweder sie machen weiter mit jemandem, wo du jetzt hast gesehen, der ist wie fast nicht mehr fähig. Das ist wirklich Hochrisiko-Aktion. Oder du tust ihn austauschen und dann geht aber irgendwie die ganze Partei fast zusammen. Weil das ist ja etwas, wo eine riesige Krise ist in einer sehr wichtigen Zeit jetzt, oder?
Die Partei ist tatsächlich in einer sehr schwierigen Situation. Wenn sie würden die beiden austauschen, gäbe das ein riesiges Chaos, auch an dem Parteitag, der natürlich völlig ausgerichtet ist auf den Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Und dann kommt es ja schon auch noch darauf an, ob jemand von diesen drei Personen, die wir vorher genannt haben, würde reingumpen, weil die möchten sich natürlich auch nicht verheizen, weil wenn sie verlieren gegen den Trump, und die Chance ist recht gross, dann sind sie weg für 2028, all die drei möchten sich eigentlich die Option offen behalten, in 4 Jahren anzutreten.
Es wird auf jeden Fall spannend bleiben die nächsten Wochen und wir zwei werden über die aktuellen Ereignisse und auch die Veränderungen, die jetzt vielleicht passieren, immer sehr zeitnah in diesem Podcast debattieren darüber, informieren, analysieren, so wie wir das immer machen.
Und wenn ihr alles möchtet erfahren über die amerikanischen Wahlen, dann hört uns und bewertet uns hoch, empfehlt uns weiterempfehlen, erzählt von uns, euren Freundinnen und Bekannten und abonniert uns.
Merci für das Gespräch, Peter.
Ich danke dir, Nicoletta.
Tschüss.
Tschüss.